Ein junger Mann saß im Mai 2018 nach einer 10-tägigen Reise durch Israel an den Ufern vom See Genezareth im Norden von Israel. Ihr seht einen Ausblick vom See Genezareth auf dem Bild und rechts auf der Karte ist der See mit dem Pfeil oben geografisch angedeutet. Dieser junge Mann am See Genezareth, er redete mit Gott oder anders ausgedrückt, er betete. Und er sagte ungefähr folgende Worte zu Gott: Ich habe nun 10 Tage lang viele archäologische Ausgrabungsstätten hier in Israel besucht. Sie zeigen alle eindeutig darauf hin, dass die Bibel wahr ist. Die Ausgrabungsstätten zeigen alle, dass man der Bibel vertrauen kann. Sie ist kein Märchenbuch. Aber lieber Gott, könntest du bitte noch ein Wunder passieren lassen? Dann werde ich an dich glauben. Dann wartete der Mann und er wartete und es geschah nichts. Kein Wunder geschah, aber es geschah etwas anderes. Der Mann dachte weiter und dann sagte er sich: Ich brauche kein Wunder von Gott, um zu glauben, dass es ihn gibt. Ich habe nun 10 Tage lang viele archäologische Ausgrabungsstätten hier in Israel besucht. Sie zeigen alle eindeutig darauf hin, dass die Bibel wahr ist. Die Ausgrabungsstätten zeigen alle, dass man der Bibel vertrauen kann. Sie ist kein Märchenbuch. Darum entscheide ich mich jetzt, ich glaube an Gott und an die Bibel. Heute Abend wollen wir uns anschauen, was diesen Mann überzeugt hat. Warum ist dieser junge Mann, den ich persönlich kenne, zur Überzeugung gekommen, dass die Bibel aus guten Gründen kein Märchenbuch ist, sondern für ihn ein Buch, was wissenschaftlich untermauert ist. Und wir wollen uns heute anschauen, ob das dann stimmt. Im Neuen Testament steht in Lukas 19, Vers 40, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Im Kontext dieser Bibelstelle will der jüdische Klerus damals, dass die Menschen nicht mehr über Jesus reden. Und seine Antwort ist, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Damit sagt Jesus sozusagen, ihr könnt den Menschen den Mund zumachen, aber die Wahrheit könnt ihr nicht verbergen. Und bei der Bibel ist es so, dass die Archäologie darauf hinweist, dass die Bibel historisch wahr ist. Das möchte ich euch heute Abend mit ein paar Beispielen zeigen. Ich hatte gestern schon bereits erzählt, dass ich mittlerweile als freievangelischer Pastor arbeite, aber dass ich davor in meinem Heimatland 6 Jahre als Polizist gearbeitet habe. Und als Polizist habe ich gelernt, dass es 3 Wege gibt, wie man wissenschaftlich etwas über die Vergangenheit herausfinden kann. Man kann sich die Schriften anschauen aus der Zeitperiode der Vergangenheit, die man untersuchen möchte. Und in unserem Fall ist das ja heute Abend und es war auch schon gestern Abend die Bibel und morgen auch. Und wir haben gestern Abend gesehen, dass die Bibel richtig überliefert wurde und die Aussagen glaubwürdig sind. Sie wurde innerhalb von einem Zeitrahmen von 3000 Jahren richtig überliefert und das setze ich heute mal als Tatsache voraus. Dann kann man sich in der Vergangenheit Indizien anschauen, die belegen, ob etwas in der Vergangenheit wirklich so passiert ist. Beim Thema Bibel bedeutet das, gibt es Funde aus der Archäologie, welche die Aussagen der Bibel bestätigen. Das wollen wir uns heute anschauen, ob der Zeitungsartikel, den ihr gerade im Anspiel gehört habt, ob man den auch über die Bibel hören oder lesen könnte. Und man kann Zeugen aus der untersuchten Zeitperiode fragen, was sie gesehen haben. Und morgen wollen wir den Hauptzeugen dazu fragen aus der Bibel, das ist Gott selber, aber das werden wir, wie gesagt, morgen machen. Und heute lade ich euch auf eine archäologische Reise durch die Bibel ein. Ich bitte euch also, bitte jetzt euch anzuschnallen, der Flug startet. Ich weiß, im Moment kann man aus verschiedenen Gründen nicht nach Israel fliegen, das lassen wir heute auf der Seite. Wir stellen uns einfach mal vor, es wäre kurz wieder Frieden dort in der Gegend. Also wir fliegen jetzt mit Ryanair, wenn ihr es billig haben wollt, mit Lufthansa, wenn ihr es teurer haben wollt und mit Luxair aus Luxemburg, wenn ihr es sehr teuer haben wollt. Auf jeden Fall, stellt euch jetzt vor, ihr sitzt im Flieger, habt jetzt eine leckere Cola oder in Bayern eine Weißbier getrunken und jetzt landen wir gerade wieder. Aber leider hat der Pilot sich verflogen und wir fliegen zuerst nach Ägypten. Und zwar landen wir jetzt im Jahr 1800 vor Christus, und zwar laut biblischer Chronologie. Wir sind also nicht nur im Flieger unterwegs, sondern in einer Zeitmaschine. Und wir sind, wie gesagt, im Land Ägypten gelandet. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, die Person Josef in der Bibel, ist es eine Märchengestalt oder eine historische Person? Weil die Bibel, die behauptet, dass Josef einst einen bunten Leibrock getragen hat, dass er irgendwann der zweite Mann Ägyptens wurde, politisch gesehen, dass er 11 Brüder hatte und eine Schwester, meine Tochter heißt so, oder eine meiner drei Töchter heißt so wie die Schwester, dass er in Goschen, also das ist der Nordosten Ägyptens, mit seiner Familie wohnte und dass diese Hirte, dass diese Brüder und er, dass das sogenannte Hebräer waren und die waren von Beruf Hirten, dass Josef irgendwann in Ägypten begraben wurde, aber dass die Israeliten beim Auszug seinen Leichnam mitgenommen haben. Sie können das alles an den Bibelstellen mal nachschauen in der Bibel. Das sind alles Aussagen, was die Bibel macht. Und was sagt die Archäologie dazu? Archäologen haben eine Stadt mit dem Namen Avaris in Ägypten ausgegraben, welche laut säkularer Datierung um 1800 vor Christus existierte. Die Stadt liegt auf der Karte im Nordosten von Ägypten, also in Goschen. Man fand Überreste, welche zeigen, dass hier Hirten lebten. Man fand 12 Gräber und 12 Säulen beieinander. Und eins dieser 12 Gräber war eine kleine Pyramide, gebaut für eine sehr wichtige Person, aber eindeutig nicht für einen König. In diesem Grab, wie eine Pyramide, hat man keinen Leichnam gefunden. Und eine Statue in dieser Grabespyramide stellt einen Semiten dar, also nicht einen Ägypter. Und er trägt Machtsymbole, die zeigen, dass er unter dem Pharao war, aber trotzdem sehr mächtig. Und man konnte sogar herausfinden, wie die Farben seines Kleides waren, was dargestellt wurde, weil es war ursprünglich einmal angemalt, also halb rechts das Bild, das ist, wie man es gefunden hat, ein Teil. Und rechts seht ihr in der Animation, wie man rausfinden konnte, welche Farben es war. Und es sieht aus wie ein bunter Leibrock. Nun, ich würde sagen, das passt doch sehr gut zu unserer biblischen Geschichte von Josef. Also wir haben hier eine mögliche Bestätigung der Archäologie gegenüber dem biblischen Text über Josef. Entschuldigung. Und jetzt habe ich sehr bewusst gesagt, eine mögliche biblische Bestätigung. Ich habe nicht gesagt, dass es bewiesen ist. Weil ich habe nämlich gestern auch schon erklärt, dass man in der Geschichtswissenschaft nichts beweisen kann. Man kann immer nur zu 99% hinweisen, dass man es so interpretieren sollte. Denn man war nicht dabei und man kann es nicht nachmachen. Das habe ich auch als Polizist so erlebt und gelernt. Bei einem Mordprozess wird zum Beispiel zu 99% durch die Hinweise verurteilt und darauf hingewiesen, dass es im Regelfall davon auszugehen, dass das der Täter war. Bewiesen ist es dadurch nicht. Der Begriff bewiesen, den kann man eigentlich nur auf die Naturwissenschaft anwenden in der Gegenwart. Also wenn ich jetzt hier einen Stift hätte und den fallen lassen würde, dann ist das bewiesen, dass heute ein Stift gefallen ist. Und ihr habt es alle miterlebt in dem Moment. Aber in der Vergangenheit kann ich nur einen Hinweis darauf geben. Und die Geschichtswissenschaft sagt mir also in diesem Fall, dass in den Schriften der Bibel steht, dass es Josef als historische Person gab. Und die Archäologie gibt mir Hinweise, dass die Aussagen der Bibel stimmen könnten. Und ich interpretiere für mich, Josef war für mich also eine historisch existierende Person. Aber jetzt kommt jemand vielleicht mit einem gängigen Gegenargument. Lieber Timo, du bist sowieso nicht neutral, du bist schon von der Bibel überzeugt. Ein guter Wissenschaftler oder Journalist ist immer neutral. Und da habe ich etwas für euch und das ist, ja, ich bin nicht neutral. Ich bin voll überzeugt von der Bibel und mir gefällt das richtig gut, dass das passt. Und das habe ich auch von Anfang an klar kommuniziert. Und genau das ist wissenschaftliches Verhalten. Denn heutzutage wird in der Wissenschaft im Europäischen Zentrum in Brüssel vorausgesetzt, dass ein guter Wissenschaftler und übrigens auch ein guter Journalist von vornherein klar sagt, dass er nicht neutral ist. Weil wir Menschen sind alle geprägt und haben alle Überzeugungen und haben alle Glaubenseinstellungen, die wir alle mit in unsere Interpretation mit reinnehmen. Und wir können viele dieser Überzeugungen nicht beweisen oder einfach auf die Seite lassen oder kontern. Wir müssen uns bewusst sein, dass sie da sind und es ist wissenschaftlich wichtig und richtig, dass man von Anfang an sagt, für was man steht und es so benennt. Und die Bibel sagt das übrigens auch. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also auch die Bibel sagt, wenn du untersuchen möchtest, ob sie wirklich Gottes Wort ist, dann musst du bei der Untersuchung die Möglichkeit der Existenz Gottes von Anfang an Raum geben. Denn wenn du die Existenz Gottes von Anfang an ausschließt, dann ist das unwissenschaftlich und dein Resultat wird auch dementsprechend ausfallen. So, jetzt bitte ich euch wieder einzusteigen, also je nachdem in die Ryanair, Lufthansa oder Luxair-Maschine. Wir kriegen wieder leckeres Essen und jetzt hat der Pilot verhalten, oder nee, im Deutschen muss ich sagen behalten, im Luxemburgisch ist es verhalten. Er hat behalten, wo wir hinfliegen sollen. Wir fliegen weiter mit dem Flieger, aber wir bleiben in der Zeitmaschine. Jetzt landen wir im Jahr 1500 vor Christus und wir sind jetzt mit dem Volk Israel laut der Bibel in der kananitischen Stadt Jericho. Und wir erobern diese Stadt jetzt. Und es ist so, die Bibel beschreibt Folgendes. Die Kananiter hatten sich auf eine lange Belagerung eingestellt und viele Vorräte angesammelt. Die Stadt wurde aber schon nach 7 Tagen durch das Volk Israel erobert. Und laut der biblischen Aussage fielen die Stadtmauern nach außen einfach um und dann, sagt die Bibel, wurde die Stadt verbrannt. Jericho liegt östlich von Jerusalem, das seht ihr auf der Karte, ich habe so einen roten Pfeil bei Jericho gemacht. Und was haben die Archäologen dort entdeckt? In der Schicht um die Zeit, wo die Israeliten die Stadt laut der Bibel erobert haben, liegen die Mauern der Stadt nach außen. Man sieht, dass die Stadt verbrannt wurde. Und man findet in den Häusern Hinweise, dass es Vorräte für eine lange Belagerung gegeben hatte, aber sie wurde nicht gegessen. Zufall? Oder ist das auch ein Hinweis der Archäologie, dass die Bibel ein vertrauensvolles Buch ist und dem Test der Wissenschaft standhält? Jetzt fliegen wir weiter, diesmal brauchen wir nicht so weit zu fliegen. Jetzt fliegen wir von Jericho nach Hazor. Denn auch diese Stadt wurde von Israel ein paar Jahre später erobert. Und im Bibeltext in Josua 11, Vers 13 wird dann extra betont, aber Israel verbrannte keine der Städte, die auf ihrem Hügel standen, ausgenommen Hazor, das allein verbrannte Josua. Also die Bibel betont, es wurden nur 2 Städte in Kanaan verbrannt, Jericho und Kanaan. Und was haben die Archäologen nun in Hazor gefunden? Diese Stadt wurde verbrannt, und zwar 2-mal. Einmal in der Zeit, die laut biblischer Chronologie in der Zeit Josuas ist und einmal später und auch diese Verbrennung wird in der Bibel erwähnt. Und auch da haben die Archäologen genau da eine Verbrennungsspur gefunden in den Überresten. Auch hier die Frage an euch, ist die Bibel also jetzt hier mit ihrer Beschreibung ein Märchenbuch? Oder ist es ein historisches Ereignis gewesen, dass Hazor erobert wurde und von den Israeliten verbrannt wurde? Wieder einige Monate und Jahre später eroberte ein Stamm aus dem Volk Israel eine kananitische Stadt mit dem Namen Leshem. Das kann man nachlesen in Josua 19, Vers 47. Und sie haben dann auf dieser Stadt eine andere Stadt aufgebaut und die nannten sie die Stadt Dan. Und diese Städte Leshem und Dan werden nur in einem Buch aus der Antike erwähnt, nur genau in einem Buch. Das ist die Bibel. Und viele Bibelkritiker haben diese Städte oft als Argument genommen, um zu sagen, schaut, das sind die Märchenorte der Bibel, die gibt es gar nicht wirklich. Es gibt sogar einen bekannten Wissenschaftler, den ich jetzt nicht in den Dreck ziehen möchte, dafür sage ich nicht seinen Namen, ihr könnt es selber nachgoogeln. Der hat gesagt, wenn Gott mir zeigt, dass es diese Stadt wirklich gibt, dann will ich an ihn glauben. Die Stadt wurde ein Jahr nach seinem Tod gefunden, von den Archäologen. Denn im Norden von Israel wurden genau diese zwei Städte ausgegraben. Geografisch dort, wo die Bibel sie verortet hat. Und man hat vieles an diesen Orten gefunden, was die Bibel schreibt, das da sein müsste. Ich werde heute da nicht alle Details erwähnen, weil von diesem Ort wird sehr viel in der Bibel erwähnt und man hat unglaublich viel an diesem Ort davon zurückgefunden. Man kann also eigentlich klar sagen, das sind keine Märchenorte der Bibel. Hier macht die Bibel historisch korrekte Aussagen, welche man mit Hilfe der Archäologie überprüfen kann. Und man kann alle diese Orte, die ich heute jetzt bisher erwähnt habe, als Tourist selber in Israel vor Ort sich anschauen gehen. In 1. Samuel Kapitel 17, die Verse 1 bis 43, wird die bekannte Geschichte von David und Goliath beschrieben. Und ich werde nur diese paar Verse aus der Geschichte vorlesen, nicht den ganzen Text. Dort steht in diesen vier Versen Folgendes. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Soko in Juda und sie lagerten sich zwischen Soko und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche, und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und laut biblischer Chronologie fand dieser Kampf zwischen David und Goliath im Jahr 1000 vor Christus statt. Nun, es wird immer wieder behauptet, dass zum Beispiel diese Geschichte von den Juden einfach um 500 vor Christus in Babylon erfunden wurde. Ich habe gestern schon gesagt, dass man das mit den Schriften beweisen kann, dass das nicht stimmt, weil man Schriften vom Alten Testament von 700 vor Christus gefunden hat aus der Bibel. Aber wenn sie es erfunden hätten, muss ich sagen, dann wären sie Genies gewesen. Weil wenn man nicht vor Ort ist, wenn man 1000 Kilometer weit weg in Babylon sitzt, für diese Details zu erfinden, die der Bibeltext erwähnt und die vor Ort genau wiederzufinden sind, dann muss man echt entweder mehrere Lottogewinne gehabt haben hintereinander oder ein Genie sein. Weil man kann diesen Ort dieses Kampfes genau lokalisieren in Israel. Man hat dort ein Terebintental mit Terebinten, man hat die zwei Hügel und auf diesen Hügeln haben Archäologen Ausgrabungen gemacht und sie haben die Überreste der Städte Aseka und Soko gefunden. Und vor Ort gibt es bis heute noch einen Bach und auf der Folie könnt ihr euch die Größe der Steine anschauen, mit dem David geschossen hat, und ich habe den Originalstein mitgenommen, womit David den Goliath erschossen hat. Das ist wirklich der Originalstein, der kommt von da. Der lag noch da, ich habe das Blut abgemacht. Nein. Also, dazu gibt es eine ehrliche Geschichte. Ihr seht, das ist mein Vater. Ich habe den Stein wirklich da aus dem Bach genommen. Und es ist folgende Geschichte, das ist wirklich wahr. Alle Touristen, die da hinkommen, alle Christen nehmen einen Stein mit. Und das sind auch anscheinend die Steine, die Originalgröße, die man damals benutzt hat, für sich zu verteidigen gegen Feinde. Und die israelische Regierung hat daraus ein Geschäft gemacht. Das heißt, sie lassen die Leute die Steine mitnehmen und am Schluss des Sommers kommt immer ein LKW und bringt wieder neue Steine in den Bach, weil dann ist er wieder ganz leer. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Aber die Größe stimmt, also ihr müsst euch jetzt nicht so einen Kieselstein vorstellen, für diesen 3,15 Meter Mann zu erschießen, sondern es ist ein ordentlich, also wer es nicht glaubt, kann nachher kommen, wir können es ja mal üben. Okay, aber wenn man vor Ort ist, dann stellt man sich nicht mehr die Frage, ob das eine erfundene Märchengeschichte ist. Hier beschreibt der biblische Autor ein historisches Ereignis so im Detail, dass man direkt versteht, das ist keine Erfindung. Das hier ist ein historisches Ereignis mit Hand und Fuß. Und wir wollen uns noch ein bisschen weiter mit der Person von David beschäftigen. In 2. Samuel 5, Vers 8 kann man lesen in der Bibel, und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Der sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Und in 1. Chronik 11, 6 steht, denn David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Also laut biblischer Chronologie eroberte David durch seinen General Joab Jerusalem circa im Jahr 950 vor Christus. Und sie eroberten die Stadt, indem sie durch eine Wasserleitung in die Stadt gelangten. Und genau diese Wasserleitung haben Archäologen in Jerusalem gefunden. Und ihr seht sie hier in der Mitte auf dem Bild. Und damit jemand jetzt nicht nachher sagt, der hat manche Bilder jetzt aus Büchern genommen. Ich habe vorhin gesagt, bei dem einen Ort von Davids Kampf mit Goliath war ich vor Ort. Alle Orte, außer der in Ägypten, die ihr heute seht aus Israel, da war ich selber. Und die Bilder sind alle von mir. Sie sind nicht gefaked. Sie sind alle von mir selber gemacht. Und damit geht unsere Reise auch wieder weiter, weil wir wollen uns noch weiter mit David beschäftigen. In 2. Samuel 5, Vers 9 kann man lesen, und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids, und David baute ringsum vom Milo an einwärts. Laut der Bibel macht also David das, was viele Herrscher dieser Welt machen, wenn sie ihre Hauptstadt erobert haben. David hat Jerusalem durch Joab erobert, und dann hat er einen Teil dieser Stadt für sich selber aufgebaut. Und er hat natürlich, wie auch ein Trump zum Beispiel das machen würde, die Stadt nach sich selber benannt. Also Stadt Davids. Und in der Bibel steht, dass es da einen Bereich gibt, den nennt man Milo. Und viele Jahrhunderte haben die deutschen Bibel übersetzt und ganz viele sich gefragt, was bedeutet dieser hebräische Begriff Milo? Bis die Archäologen vor 50 Jahren zu Hilfe kamen. Man hat die Stadt Davids in Jerusalem ausgegraben. Ich war selbst da. Ich habe selbst diese Bilder gemacht, ihr könnt selbst dahin reisen. Und im Hintergrund seht ihr diese Aufschüttung da und das ist ein Wall und das ist der hebräische Begriff Milo. Das ist ein Begriff für zu beschreiben, dass man so einen Wall macht, der wie eine Mauer dient und wie eine Stütze für das, was da drüber gebaut ist. Also die Stadt Davids und der Milo sind kein Märchenort. Es ist ein real existierender Ort in Israel. Man kann ihn sich heute als Tourist anschauen gehen. Aber es gibt dann Bibelkritiker, die sagen, okay, vielleicht hat man den Ort gefunden, aber die Person Davids, die ist erfunden worden, die gab es historisch trotzdem nicht. Die wird ja nur in der Bibel erwähnt. Okay, dann reisen wir mal wieder zurück in den Norden nach Dan. Wir waren jetzt schon mal da, wir gehen noch mal dahin. Und zwar warum? Im Alten Testament wird 6-mal der Ausdruck Haus Davids benutzt, zum Beispiel in 1. Könige 12, Vers 16. Und mit diesem Ausdruck werden in der Bibel die Nachkommen von David bezeichnet. Und im Norden von Israel, in Dan, haben Archäologen einen Stein gefunden, wo ein gegnerischer König der Juden den Namen Haus Davids erwähnt. Also ein Feind erwähnt den Begriff aus der Bibel. Das macht man als Feind nur, wenn es diesen Begriff oder diese Person wirklich real gegeben hat, weil, was ich euch eines sagen kann aus der Archäologie und aus den Schriften der Vergangenheit, bei vielen Königen, zum Beispiel den Assyrern, ist es sehr bekannt, dass die sehr oft die negativen Geschichten weggelassen haben. Aber dieser König hat den Namen Haus Davids von seinem Feind in seinen Text hineingeschrieben. Also hier haben wir einen archäologischen Hinweis außerhalb der Bibel, wo auf die Existenz der Person Davids aus der Bibel hingewiesen wird. Und auch diesen Stein kann man sich anschauen gehen. Man kann gemütlich ins Israel-Museum in Jerusalem reisen und es sich dort anschauen. Und wir wollen auch jetzt nach Jerusalem reisen. Denn wir gehen nochmal zurück zu den Wasserleitungen. Vorhin sind wir die Treppe, die ihr links seht, wo ich heruntergehe, nach links abgebogen. Und jetzt gehen wir geradeaus. Und dann landet man in einem Tunnel, der im Jahr 700 vor Christus vom König Hiskia gebaut wurde. Weil in 2. Könige und in 2. Chronik wird in der Bibel berichtet, dass der König Hiskia wegen einer Belagerung eine stadtinnere Wasserleitung bauen ließ. Und oh Wunder, die Archäologen haben genau diese Wasserleitung gefunden. Man kann heutzutage als Tourist da durchgehen und wie ihr auf dem Bild hier rechts seht, man wird über die Knie hoch nass. Man erlebt dort wortwörtlich 500 Meter lang biblische Geschichte. Und was ich euch sagen kann, ist, wenn ihr da durchgeht, ist die Chance sehr groß, dass wenn ihr von dienstags bis freitags da durchgeht, dass vor euch oder hinter euch eine Schulklasse läuft. Weil alle Schulklassen aus Israel laufen da durch. Weil die Israeliten haben ein Interesse daran, dass ihre Kinder wissen, das stimmt, dass wir mal hier waren. Und wenn ihr montags da durchläuft, solltet ihr keine Angst vor Militär haben, weil dann kann es sein, dass Soldaten vor euch davor mit Waffen da durchlaufen und danach. Weil im Militärdienst, die 3 Jahre, wo die Männer Militärdienst in Israel haben und die 2 Jahre, wo die Frauen Militärdienst haben, laufen sie Militärdienst am Montag regelmäßig da durch, für sich zu erinnern, das ist wahr, wir waren hier, das sagt die Bibel. Und es wurde sogar in diesem Tunnel ein Stein gefunden, auf dem die Bauarbeiter zur Zeit Hiskias den Bau beschrieben haben. Und sie haben sogar da beschrieben, wie freudig sie waren, wie der Bau fertig war. Denn es ist eine Meisterleistung, diese Wasserleitung, die sie haben von 2 Seiten aus aufeinander zugemauert oder durch den Fels gehauen. Und es ist nur ein Gefälle von 3-4 Metern auf 500 Metern, die nötig sind, für das Wasser abfließt. Und die haben genau die Stelle gefunden, wo sie sich gegenseitig getroffen haben. Und auch diesen Stein kann man sich im Israel-Museum in Jerusalem anschauen gehen. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in der Zeitmaschine. Jetzt springen wir von 700 vor Christus bis 4 vor Christus. Der König Herodes baute circa um 4 vor Christus den Tempel in Jerusalem wieder schön auf. Er hat einige Jahre gebraucht, aber ungefähr da hat er begonnen. Und dieser Tempel war ein Meisterstück der Architektur. Der größte Stein in der Westmauer, wo ihr hier ein Bild davon seht, wiegt laut Archäologen und laut Statikern und Ingenieuren, die das berechnen können, ohne ihn rauszunehmen und ein kurzes Gewichtsheben zu machen, circa 570 Tonnen. Der schwerste Stein in der Pyramide, der wiegt nur 11 Tonnen. Ihr habt gestern schon gehört, dass ich Asterix und Obelix sehr mag. Und ich muss sagen, ich wünsche mir, dass auch mal ein Asterix und Obelix geschrieben wird über den Tempel von Herodes. Denn mittlerweile wissen wir ja, dass Obelix stark genug ist, für die Steine der Pyramide zu tragen. Aber 11 Tonnen sind ja auch nichts für so einen Mann, der in den Zaubertrank gefallen ist. Ich würde schon gern wissen, ob er 570 Tonnen tragen kann. Dann könnte er wirklich zeigen, dass er der stärkste Gallier ist. Auf jeden Fall, der Herodes hatte keinen Obelix da herumlaufen, aber der hatte geniale Ingenieure, weil die Steine wurden in nahen Steinbrüchen ausgeschlagen und dann wurde der Stein als Steinachse zwischen 2 Rädern eingespannt und so zur Baustelle gebracht. Man musste nur noch ein Pferd gespannt davor spannen oder mehrere und dann hat das einfach so gerollt. Und weil die Steine so schwer waren, hat man auch keinen Mörtel oder Zement benutzt. Und sie wurden im Steinbruch exakt so gebaut, wie man es gebraucht hat. Aber, und das ist auch lustig, man hat dann, für das sie in Wagen halten, also an den, die Felgen daran halten, aus Holz so kleine Kugeln drin gebaut oder so Ausbuchtungen. Und dann hat man diese Steine eben aufeinander gestellt, indem man Sand dazu gemacht hat, eine Rampe, sie hochgetragen hat, draufgestellt hat, dann den Sand wieder weggemacht hat auf der einen Seite Und dann sollte theoretisch einer der Steinmetze diese Einbuchtung immer wieder schön abschlagen und dann hat man eine glatte Mauer. Na, scheinbar waren da auch ein paar dabei, die waren entweder faul oder nicht sehr genau. Sie haben es an manchen Stellen vergessen. Dafür sieht man, dass bis heute zum Teil 30, 40 Meter über dem Boden, dass da einfach so eine Kugel rausschaut in der Mitte des Steines. Und daran haben die Archäologen herausgefunden, wie sie das machen. Und man kann beides heute live in Israel schauen gehen. Man kann unten unter dem Tempel eben die großen Steine schauen und oben kann man die Ausgrabungsstätte sehen, wo man unter anderem diese Ausbuchtungen sieht. In der Bibel gibt es noch einen anderen römischen Herrscher neben Herodes, der öfters erwähnt wird. Aber der wurde auch lange Zeit nicht außerhalb der Bibel erwähnt und dann wurde auch da wieder behauptet, naja, die Bibel findet hier jemanden. Und da geht es um Pontius Pilatus. Den findet man zurück zum Beispiel im bekannten Glaubensbekenntnis, den alle Christen teilen, Katholiken und Protestanten von 325 nach Christus. Da wird auch der Name Pontius Pilatus erwähnt. Warum? Weil es der römische Statthalter ist, der Jesus circa 30 nach Christus zum Tod am Kreuz verurteilte. Und die Archäologen haben eine Inschrift von ihm bei den Ausgrabungen in Caesarea am Mittelmeer in Israel gefunden. Und auch diesen Stein, das wird euch jetzt nicht mehr wundern, kann man als Tourist einfach im Israel-Museum in Jerusalem sich anschauen gehen. Also hier ist es auch wieder so, es ist keine Märchenperson aus der Bibel, sondern Pontius Pilatus gab es wirklich. Er war der römische Statthalter, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilte vor 2000 Jahren. Ich könnte noch stundenlang mit euch dieses Thema weitermachen, wo ich mit meinem Vater die Israelreise 2018 organisiert habe, wo dieser junge Mann dabei war, haben wir viel mehr Stellen gesehen als das. Aber ich glaube, es reicht für einen ersten Eindruck. Ich glaube, es reicht für heute Abend als Beispiele. Aber vielleicht möchte der ein oder andere noch weiter forschen, dann würde ich zwei Bücher dringendst empfehlen. Links das Buch Der Messias im Tempel von Roger Libby und rechts das Buch Die Bibel im Test stehen, also vergesst das X und ersetzt es mit einem S, von Josh McDowell. Man findet beide auch hinten auf dem Büchertisch. Vor allem das zweite Buch ist interessant. Das war ein Skeptiker, der nicht an die Bibel geglaubt hat und dann angefangen hat, sie zu untersuchen. Es ist eigentlich eine sehr romantische Geschichte, die mit Glauben an Jesus geendet hat, denn er hat ein wunderschönes Mädchen gesehen, die gläubig war. Er war nicht gläubig und hat zu ihr gesagt, er will eine Beziehung mit ihr und dann hat sie gesagt, na dann beweis mir, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und sie wollte einen echten Beweis. Und er hat angefangen zu suchen. Das Resultat ist, er ist Christ geworden. Er hat dieses Buch unter anderem geschrieben. Was ich noch nie rausgefunden habe, ist, ob er diese Frau geheiratet hat, weil jetzt ist er ja gläubig. Aber ja, gut, war wahrscheinlich nicht so wichtig. Die Bibel ist aus meiner Sicht glaubwürdig. Sie ist kein Märchenbuch. Gestern haben wir gesehen, ihr Inhalt wurde in den letzten 3000 Jahren nicht verfälscht. Und ihr Inhalt hält auch den Test der Geschichtsforschung stand. Und Jesus hatte recht, als er in Lukas 19, Vers 40 sagte, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Die Steine der Archäologie schreien danach, dass man entdeckt, dass die Bibel glaubwürdig ist. Wo ich das erste Mal mit meinem Vater in Israel war, hat er gesagt, fass alle Steine an, sogar wenn da steht, nicht anfassen. Damit du immer sagen kannst, ich habe es angefasst, es war nicht nur eine Fata Morgana. Aber jetzt, nachdem wir festgestellt haben, dass es kein Märchenbuch ist, stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich die Hauptbotschaft der Bibel? Und kann man die auch archäologisch und wissenschaftlich untersuchen? In Lukas 24, Vers 6a steht, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Und in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8 steht, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Das schreibt der Apostel Paulus. Und die Bibel behauptet also Folgendes. Jesus ist Gott, er ist als Mensch auf diese Welt gekommen und er ist für die Sünden und Fehler der Menschen gestorben. Er ist für unsere Schuld gegenüber Gott gestorben. Und dann ist er von den Toten auferstanden. Und wer daran glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, der bekommt ewiges Leben bei Gott auf einer neuen Erde, ohne Krieg, sondern mit Frieden und absoluter Gerechtigkeit. Und wie beweist Paulus diese Auferstehung von Jesus? Auf dreifache Art und Weise. Die Schriften sagen es so, also es steht in der Bibel und sie sind glaubwürdig. Über 500 Zeugen haben Jesus damals gesehen, nachdem er auferstanden ist. Und weder die Archäologen und auch sonst niemand hat bisher den Leichnam von Jesus bis heute gefunden. Und es waren viele, die ein Interesse daran hatten. Die Juden, die nicht geglaubt haben, hätten ein Interesse gehabt, den Leichnam zu finden. Und die Römer auch. Und es gab zum Beispiel einen Schreiber in der Zeit, der hieß Josephus. Der ist irgendwann bei den Römern gelandet und hat jüdische Geschichtsschreibung außerhalb der Bibel gemacht, die aber den Römern gefallen musste, weil sie ihn bezahlt haben. Und er schreibt, Jesus ist auferstanden. Und die Römer hatten in der Zeit ein Problem mit den Leuten, die das geglaubt haben, weil die haben das ganze System durcheinander gebracht in ihrer Gesellschaft. Aber dieser Mann schreibt es auch. Und er hat selber keinen Gefallen daran, es zu schreiben. Also alles deutet darauf hin, das Grab ist leer. Man sollte sich ernsthaft die Frage stellen, wenn die Bibel sonst den Test der Glaubwürdigkeit besteht, warum sollte das mit der Auferstehung also erfunden sein? Aber ich bitte euch alle, bitte glaubt nicht mir oder den Archäologen oder sonst wem, lest die Bibel selber. Ich habe gestern schon erzählt, man kann es auf zwei Art und Weisen machen, nämlich entweder die Bibel einmal durchlesen in einem Rhythmus, 4 Kapitel Altes Testament pro Tag und 2 Kapitel Neues Testament pro Tag, dann ist man in einem Jahr durch. Oder hier ist ein Plan, wo man mal die wichtigsten Kapitel durchlesen kann und somit einen guten Überblick über die wichtigsten Aussagen der Bibel in kurzer Zeit bekommt. Aber im Gespräch gestern Abend wurde ich daran erinnert, und das will ich auch betonen, für die, die lesefaul sind oder die, die höraffin sind oder junge Leute heutzutage lieben, es Podcasts zu hören, es gibt heute auch die Bibel in fast allen Sprachen als Audio-App. Audio-App sich runterladen, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, jeden Tag 1-2 Kapitel sich anhören, kommt man auch in einer gewissen Zeit durch die Bibel. Man wird entdecken, dass da ein Liebesbrief für mich von Gott an mich geschickt wurde. Und wenn jemand heute noch Fragen hat zu dem, was ich gesagt habe, oder zur Bibel allgemein, oder zum christlichen Glauben, oder zu Jesus als Person, dann komm gerne nach der Veranstaltung auf mich zu. Oder komm auf jemanden zu, hier aus der Gemeinde Traunreuth, oder auf jemanden, der so ein Bändchen trägt. Redet gerne mit uns darüber, wenn ihr Fragen habt. Heute war nur ein kurzer Einblick. Und ich möchte wie gestern Abend mit einem Text von einem bekannten christlichen Lied aufhören, aber nicht der gleiche wie gestern, sondern ein anderer. Freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Der Tod war bisher für alle das Ende, auch dann, wenn man noch die Gräber verziert. Doch unser Herr lebt und man kann ihm begegnen. Die ganze Welt wird von ihm regiert. Er wurde gesehen, man hat ihn gesprochen. Er aß mit den Jüngern Fische und Brot. Er hat ihnen Auftrag und Vollmacht gegeben, dem Petrus half er aus seiner Not. Wir brauchen nicht leeren Worten zu glauben. So wie er es gesagt hat, ist es geschehen. Nun ist er der Sieger, der Fürst allen Lebens. Wenn er ruft, werden wir auferstehen. So wollen wir unser Leben ihm leben, ihm dienen und ihm gehorchen allein. Der Kommende wird auch das letzte Wort sagen. Er wird der Richter und Herrscher sein. Amen.